Wie immer die Frage am Anfang, warum beschäftigen wir uns mit der Enthüllung sonntags morgens im Gottesdienst bei einer Temperatur, wo man eigentlich hitzefrei hätte, aber ihr seid trotzdem gekommen. Ich möchte nochmal einen Überblick geben über die bereits behandelten Verse. Der eine oder andere war nicht immer hier und es ist gut, dass wir zumindest die Gewissheit haben, dass das Sinn macht, dass wir uns hier mit der Enthüllung beschäftigen. Wir haben ja ganz am Anfang schon gehört, im dritten Vers steht, wer sich mit dem Buch der Enthüllung beschäftigt und mit dieser Prophetie, der wird glückselig. Und wer das nicht will, der hätte heute Morgen zu Hause bleiben können. Aber offensichtlich wollen wir ja glückselig sein und werden. Und ich kann euch ja versprechen, wie ich das schon oft gemacht habe, dass das stimmt, was da steht. Das war es eigentlich jeder, ne? Aber ausprobieren musst du das. Das musst du ausprobieren. Sonst bleibt das Theorie. Also beschäftige dich mit der Enthüllung und du wirst glückselig. Warum das Enthüllung heißt, Heinz hat es schon nochmal wiederholt. Ich möchte das auch gerne immer wieder versuchen, in die Köpfe und Herzen der Glaubenden zu senken, dass das Buch eben eine Enthüllung ist, weil da jemand was enthüllt hat. Ob ich das verstehe, du kennst ja auch Kunstwerke, gell? Da wird das Tuch weggenommen und selbst wenn da Licht ist, kannst du das Kunstwerk nicht verstehen, weil da irgendein Künstler irgendwas dahin gekrixelt hat oder wie auch immer. Und dann stehst du vor dem Kunstwerk und kannst das nicht verstehen. Die Enthüllung ist ja, wenn du willst, auch ein Kunstwerk und man braucht dafür den Geist des Autors, den Geist des Enthüllenden. Und wenn der Enthüllende in dem Fall ist es ja die Enthüllung Jesu Christi, haben wir gelernt, weil er was enthüllt und selbst enthüllt wird, wenn er dann diesen Geist schenkt, den er natürlich auf Befehl oder Anraten oder unter Veranlassung des Vaters gibt, das ist ganz klar, dann kannst du was damit anfangen. Und wir haben letztes Mal auch gelernt, dass das Buch ein Trostbuch ist. Das glaubt ja so spontan niemand, weil eben auch der Johannes mit uns mitfühlt. Er leidet wie wir, haben wir gelernt. Und wir werden auch heute noch eine weitere Facette davon kennenlernen, in dem letzten Teil dieses Kapitels, das uns hilft, auch einen gewissen Trost darin zu finden, dass wir uns damit beschäftigen. Ja, der Christus wurde beschrieben ganz ausführlich in den ersten Versen bis Vers 5. Was er alles gewesen ist, der Treue, der Zeuge und so weiter. Und auch, was ganz wichtig ist für die Heilsgeschichte, er ist der Erste, der aus den Gestorbenen dauerhaft zurückgekommen ist. Der aufmerksame Bibelleser würde jetzt sagen, Moment, da gab es schon mal einen Henoch und von Elia, ne, wir haben auch sowas gehört, und Mose, die waren schon mal auf dem Berg der Verklärung, also sind die ja auch schon mal wiedergekommen. Hier muss man die erste Einschränkung machen und sagen, es gibt Sonderfälle, keine Frage, Gott kann ja machen, was er will, in Anführungszeichen natürlich. Und zweitens, trotz der Sonderaufgaben Einzelner, es geht um die heilsgeschichtliche Entwicklung, dass durch das Sterben eines Einzelnen, der Göttlichkeit besitzt, alle Kreatur dauerhaft wiederhergestellt werden kann. Und das war Christus. Das heißt also, die Sonderfälle wie Henoch und Elia und Mose, die sind ja keine heilsgeschichtliche Lösung gewesen für das ganze All, sondern sie waren lediglich für eine ganz bestimmte Aufgabe vorgesehen. Und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der auch schon vor Golgatha gewisse Aufgaben hatte, weil wir ja keinen Einblick haben in die Räume der Gestorbenen. Aber er war der Erstgeborene oder der Erste, der aus den Gestorbenen zurückkam und hat mit seinem Blut bezahlt. Das war der Anfang von Kapitel 1. Ein Knackpunkt war noch, dass die Sache mit dem König und Priester. Da haben wir gelernt, dass die Vereinigung von Königtum und Priestertum in Christus sich vollzogen hat, prophezeit durch Zacharja. Und wenn wir als Leibesgemeinde ein Teil dieses Christus sind, dann sind wir auch Priester. Und damit haben wir viele Probleme, weil sie sagen, Priester ist was für Israel. Und wir haben gelernt, dass selbst Jesus kein echter Priester wäre, in Anführungszeichen, weil er kein Levit war. Also kann man das Priestertum des Christus nicht mit dem Israelitischen gleichsetzen. Der Hebräerbrief erklärt das ja ganz ausführlich. Dann gab es einen Schritt in der Heilsgeschichte im dritten Teil von diesem ersten Kapitel, wo es dann heißt, er kommt mit den Wolken und jedes Auge sieht ihn. Da haben wir gesagt, das hat es noch nie gegeben, ja? Dass jedes Auge den Christus sieht. Also das ist ein Moment, der liegt natürlich noch in der Zukunft, denn wir haben auch gelernt, von welcher Zeit redet der Johannes im Vers 10, so einer der wichtigsten, den zweitwichtigsten, den besprechen wir heute, Vers 19. In diesem Vers 10, dem ersten wichtigen und allerwichtigsten der Enthüllung, heißt es, der Johannes war im Geiste im Herrentag. Also alles, was er gesehen hat, was er wahrgenommen hat, was ihm gezeigt wurde, geschah oder geschieht am Tag des Herrn, also noch zukünftig. Und jetzt wissen wir, wie wir die gesamte Enthüllung einzuordnen haben. Und wenn sie heißt, er kommt in den Wolken und jedes Auge sieht ihn, ist es ja auch zukünftig. Und wenn du jetzt heilsgeschichtlich ein wenig orientiert bist, weißt du, dass der Leib des Christus in seiner Gänze bei der siebten Posaune vollendet ist und in diesen Wolken mitkommt. Das heißt, also, wenn die ganze Welt, der ganze Kosmos ihn sieht, sind die Leibesglieder dabei. Und damit, ja, ist doch auch ein Trost, gell? Also wir wissen, ja, mit dem ganzen Theater, was am Tag des Herrn geschieht, hier auf dieser Erde, nicht als Betroffene zu tun, sondern als die Handelnden. Wir haben Verantwortung dafür. Ja, das klingt so umwerfend, ne? Gewaltig. Also, da fragst du dich, warum gerade ich? Ja, der Herr hat das so eingerichtet und ich darf es glauben, sag danke und freue mich drauf und muss keine Angst haben vor den schalen Gerichten zum Beispiel, was da auch immer noch passiert. Es gibt gewisse Teile der Ekklesia, die auch in die Anfangszeit dieser Endzeit hineinkommen, weil eben bis zur siebten Posaune, das sind ja immer noch 3,5 Jahre, die da vergehen, wo es schon der Weiße Reiter läuft, die anderen Pferde auch zum Teil schon. Also da ist schon etwas im Gange hier. Aber die große Masse natürlich nicht. Ja, dann haben wir gelernt, dass da 7 Leuchter sind, dass der Menschensohn da mittendrin steht. Was die Leuchter sind, das wird ja heute erklärt. Und auch die Engel, das haben wir das letzte Mal noch angedeutet. Und wir haben gelernt, wie er aussieht. Der Menschensohn wird beschrieben in seiner Darstellung. Die Augen, die Haare, die Füße, die Stimme. Das sind alles ganz gewaltige Dinge. Und sein Angesicht, ja, eine ganz imposante Erscheinung. Und der Johannes ist so überwältigt, und da geht es ja heute weiter. Wir haben die Verse ja schon gehört, dass es dann hier heißt im Vers 17, als ich das wahrnahm, also diesen Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit, wie er da steht, auch mit diesen glänzenden Libanon-Kupferfüßen, das ist ja was ganz Besonderes. Und da heißt es hier, fiel ich zu seinen Füßen hin, wie gestorben. Nicht wie tot, ja. Manche Übersetzungen schreiben hier tot. Und es gibt keine Tote in der Bibel, es gibt nur Gestorbene. Es gibt welche, die bei Gestorbenen sind und wiederkommen. Und auch Jesus war ein Gestorbener, weil wir in unserer Sprache ja unter Tod quasi Nicht-Existenz verstehen. Wenn einer tot ist, dann ist die Asche da, die Handvoll Asche, die dann ins Meer geschmissen wird. Da ist nichts mehr. Und das ist biblisch Unsinn. Es gibt Gestorbene, ist auch ein ganz anderes Wort. Ja, und da fiel er hin und jetzt tut der Menschensohn seine Rechte auf ihn legen, tröstet ihn und sagt, fürchte dich nicht. Ja. Und ja, ist doch was für uns, gell? Hast dich schon gefürchtet? Ich schon, ne? Oft genug. Und dann hast du die Gewissheit, wenn du das glauben kannst, da ist mein Herr, mein Haupt und der legt jetzt seine Rechte auf mich. Und sagt, fürchte dich nicht. Und dann bist du getröstet, wenn du das glauben kannst. Und auch das ist ja Teil dieses Trostbuches. Ja, und da sagt er noch, ich bin der Erste und der Letzte. Das ist der Trost, gell? Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Das ist kein anderer. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, wie fällt man denn hin zu den Füßen des Herrn? Es gibt ja so super charismatische Veranstaltungen mit Befehlsheilungen und was immer es da gibt. Hast du das schon mal gesehen? Also ich habe mir das schon angeguckt und da sind Leute, die fallen um und die fallen immer nach hinten. Da muss einer die auffangen, gell? Damit die nicht mit dem Kopf auf die Erde knallen. Und da gibt es einen großen Unterschied. Also wenn du die Bibel liest, und ich gehe davon aus, die meisten von euch haben das schon ganz gemacht, manche mehrfach, und du schaust mal, wer da wann niedergefallen ist, dann merkst du sofort, da kann was nicht stimmen, gell, wenn einer da rückwärts umfällt. In 1. Mose 17 kommen drei Leute zum Abraham. Kapitel 17 und 18 wird das geschrieben, die Geschichte. Da heißt Jahweh kam zu Abraham. Und was macht der Abraham? Er sieht und hört und versteht, jetzt kommt die Autorität. Und da fällt er auf sein Angesicht. Er fiel auf sein Angesicht und Jahweh redete mit ihm. Wenn ich aufs Angesicht falle, nicht auf das Gesicht da hinten, sondern auf das da vorne, dann muss ich mich ja nach vorne beugen, gell? Also da kann ich nicht rückwärts umfallen. Also auf sein Angesicht fallen heißt, ich beuge mich zur Erde, vielleicht sogar hinknien und zur Erde beugen. Also so eine demütige Anbetungshaltung. Später, als dann Israel sich formiert hatte, ich will nur mal ein paar Beispiele nennen, dann wurden die Priester geweiht und an dem Moment erschien die Herrlichkeit Jahwes, als die Priesterweihe war. Da heißt es in 3. Mose, Kapitel 9, das ganze Volk fiel auf sein Angesicht. Das ganze Volk hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen und ist aufs Angesicht gefallen. Dann später wurde das Zelt der Begegnung auch nochmal besonders eingeweiht, der Sprachort, das haben Mose und Aaron gemacht. Und da waren sie vor dem Zelt, da erschien die Herrlichkeit Jahwes. Da sagt uns der Bericht in 4. Mose 20, da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht. Gut, jetzt kannst du sagen, ja, das war jedes Mal die Anwesenheit Gottes und sie sind auf ihr Angesicht gefallen. Es gibt noch ein paar interessante Begebenheiten, eine ganze Reihe. Ich habe noch drei ausgesucht. Da war ein Mann, der hieß Manoach, und seine Frau, die wollte ein Kind haben. Das hat nicht so recht geklappt. Und dann kam der Beauftragte Jahwes, der Engel Jehovas, der Engel Jahwes, oder wie immer das auch genannt wird, der Beauftragte Jahwes, und hat ihnen die Verheißung gebracht, dass das mit dem Kind was wird. Und sie fallen auf ihr Angesicht und beten den an. Erstens ist das ein Beweis dafür, dass der Christus gewesen ist in seiner alttestamentlichen Rolle als Beauftragter Jahwes, weil kein Engel empfängt Anbetung, weil das aufs Angesicht fallen ist ein Akt der Anbetung. Das kann man mit der Enthüllung leicht beweisen, was wir hier schon gemacht haben. Und dann wird noch deutlich, die sind nicht rückwärts umgefallen, als der Herr da kam, sondern eben auf ihr Angesicht. Dasselbe ist passiert bei David, als der hat auch mal das Volk gezählt und sollte das nicht machen. Und da kam dann der Beauftragte Jahwes und hat ihn zurechtgestutzt, hat gefragt, kannst du aussuchen, ne, womit du jetzt deine Erziehungskur kriegst. Und da hat er ja gesagt, lass mich nicht in die Hände von Menschen fallen. Und da fielen David und die Ältesten auf ihr Angesicht, als der Beauftragte Jahwes diesen Richterspruch gefällt hat. Bei Hesekiel lesen wir das mehrfach in den vielen Kapiteln, dass er auf sein Angesicht fiel, als die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und alles alte testamentliche Beispiele, noch eins aus dem Neuen Testament, auch besonders markant, Matthäus 17, die Geschichte mit der Verklärung auf dem Berg. Also die waren, Petrus, Jakobus und Johannes, waren ja auf dem Berg, als Mose und Elia erschienen und vor allem der Herr umgestaltet wurde in seiner Herrlichkeit. Und da lesen wir, als Gott sprach, dieser ist mein Sohn, fielen die drei auf ihr Angesicht. Und damit hast du auch noch ein neutestamentliches Beispiel, abgesehen von dem Johannes der Enthüllung, der einmal vor dem Herrn aufs Angesicht fällt und einmal vor dem Engel das machen will. Und der Engel sagt, dann mach das nicht, weil das Anbetung ist und die gebührt mir nicht. Und so siehst du, dass also das Hinfallen vor der Herrlichkeit Gottes immer nach vorne geschieht und nicht nach hinten. Wenn also jetzt irgendwo in einer pseudo-christlichen Gemeinschaft die Leute nach hinten umfallen, dann kannst du mit Recht sagen, das ist auch der Geist von hinten und nicht der Gottesgeist oder der Geist von unten.
Roland. Ich war mal in Frankfurt zu so einer Veranstaltung und sie sind rundherum und mich sind sie alle umgefallen. Nach hinten. Ich habe noch gestanden.
Was ist das Glück gehabt?
Ich weiß nicht, warum soll ich die Fahne loslassen?
Ja, du warst halt nicht unter diesem Geist, aber du siehst, nach der Schrift ist das nicht in Ordnung, offensichtlich, und da müssen alle Alarmglocken angehen. Gut, also, wenn schon hinfallen, dann nach vorne. Das lerne ich hier auch von Johannes und aus der ganzen Bibel. Und das, denke ich, ist auch nützlich zu wissen, ne? Weil wir ja heute viel Verführung haben und du sollst die Verführer ja erkennen können. Ja, dann legt er seine Rechte auf den Johannes und ja, die Rechte, wenn du der mal nachgehst in der Schrift, das will ich heute nicht machen, weil das eine Predigt extra würde. Die Rechte, die ist eine Ausstrahlung von Kraft, von Herrlichkeit, von Macht, Energie, Wohlstand, Annehmlichkeit und von Gericht. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo die Rechte Gottes eben die Handelnde ist. Und wenn wir wissen, dass die Rechte im absoluten Sinn natürlich, der Christus ist in seiner Aufgabe als der Handelnde seitens des Vatergottes. Und dann ist das sehr tröstlich zu wissen. Und jetzt eben die Frage, wie ich eingangs schon sagte, wenn du die Hand spüren kannst, also wenn ich ein Problem habe oder irgendetwas, was mich bedrückt, und ich mache mir klar, dass die Rechte Gottes mir hilft, das ist das Einzige, was hilft, dann müsste man das spüren können in dem Moment. Da wird es dir irgendwie leichter, hast du schon erlebt. Also du, trotz des Problems, was da ist, fühlst du dich besser, wenn du weißt und mit ihm redest und kannst sagen, danke, dass jetzt deine Rechte auf mir ist. Also das muss man, wie Markus 11,24 sagt, nicht nur glauben, sondern so glauben, als sei es schon geschehen. Das ist ja ein Unterschied. Also wenn ich weiß, das ist jetzt so und ich bin davon ganz fest überzeugt in meinem Herzen, dann hat das auch Wirkung und probiere das aus. Man muss ja da mal ganz offen drüber reden. Es ist nicht nur Theorie, sondern mach es einfach und mach es dir bewusst. Und dann wirst du merken, es ist so, da muss man nicht nach hinten oder vorne umfallen, sondern sich das einfach verinnerlichen, dass das, was geschrieben steht, stimmt. Aber er begründet das ja, der Menschensohn in seiner Herrlichkeit, und sagt, das ist so, weil ich der Erste und der Letzte bin. Ja, wieso ist er der Erste und der Letzte? Wir haben schon mal über Alpha und Omega gesprochen. Das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes, sonst würde das A oder Z heißen. Gell? In der Bibel heißt das Alpha und Omega. Der Erste und der Letzte. Und der hier, der Erste und der Letzte ist, ist auch Alpha und Omega. Wenn du diesen Begriffen nachgehst, nur in der Enthüllung. Wir haben ja hier zwei Beispiele. Im Vers 8, im ersten Kapitel, da haben wir schon drüber gesprochen, da heißt er, ich bin das Alpha und das Omega, sagt wer? Der Herr, der Gott, der ist und der war und der kommt. Der Allhaltende, der Pantokrator. Also hier im Vers 8 ist vom Vater die Rede. Wir haben ja das Amen im Vers 7, dann kommt ein neuer Gedanke. Und das heißt also Alpha und Omega, Erster und Letzter, ist erstmal der Vater Gott an erster Stelle. Und wir haben in der Enthüllung ja 15 Mal den Kyrios auf den Vater angewandt. Davon haben wir schon gesprochen. Wenn du Kapitel 21 nachliest noch, im Vers, Moment, wenn ich nichts Falsches sage, Vers 6, ja, Enthüllung 21,6, da steht, und er sagt zu mir, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und die Vollendigung. Ich werde dem Durstigen geschenkweise aus der Quelle des Wassers des Lebens geben. Die Predigt kommt ja noch irgendwann dran, 30 Jahren oder so, wenn wir so weitermachen. Und hier ist auch von dem Gott die Rede, von dem Kyrios, Gott der Enthüllung. Der ist Alpha und Omega. Aber wir haben noch einen anderen Hinweis in Kapitel 22, Vers 13. Wenn du noch einmal umblätterst, da heißt es von Christus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und die Vollendigung. Hier hast du alle Begriffe in einem Vers und alle auf den Kyrios, den Christus, den Sohn Gottes, den Göttlichkeit besitzenden Sohn Gottes angewandt. Also haben wir doch für Vater und für Sohn dieselben Begriffe. Wir haben hier auch schon darüber gesprochen, dass die heilsgeschichtlichen Begriffe auf beide zutreffen. Sie sind beide Erster und Letzter, beide Alpha und Omega, beide Ursprung und Vollendigung. Sie sind beide Retter und so weiter. Ich habe eine Tabelle mit über 30 solchen gleichen Begriffen gemacht. Und daran erkennen wir eindeutig auch die Göttlichkeit Jesu. Also wenn einer der Erste und der Letzte ist, ich war morgen hier der Erste, wahrscheinlich bin ich auch nachher der Letzte, der herausgeht. Das ist halt immer so. Und ja, hat keine heilsgeschichtliche Bedeutung. Verstehe das nicht falsch, ist nur ein Bild. Das würde doch heißen, wenn er der Erste und der Letzte ist, dann gab es davor nichts und danach ist auch nichts, ne? Was diese Persönlichkeit angeht. Würde also heißen, er ist in dieser heilsgeschichtlichen Funktion der Einzige, der damit anfängt und aufhört. Klingt eigentlich logisch, ne? Und dem könnte ich mich auch anschließen. Wir haben schon mal bei Gott gehört, er ist Anfang und Ende, das würde also heißen, er hat keinen Anfang und kein Ende, das passt nicht zusammen. Und da haben wir damals gelernt, dass das ein heilsgeschichtlicher Aspekt ist. Das heißt, die gesamte Heilsgeschichte ist aus ihm heraus und sie wird mit ihm vollendet. Das ist nicht, hat nichts mit seiner Existenz zu tun. Seine Existenz ist endlos. Aber was die heilsgeschichtlichen Belange anbetrifft, das ist zeitbegrenzt. Wir haben ja hier noch den Hinweis mit hinein in die Äonen der Äonen. Dazu komme ich auch nachher noch. Und daran siehst du das auch. Diese Verse werden uns ja gerne untergeschoben, um zu beweisen angeblich, dass wir nicht recht haben oder dass die Bibel nicht recht hat mit der Nicht-Endlosigkeit des Äonen, also mit der Begrenztheit der Äonen. Und ich beweise euch das Gegenteil. Also ihr kennt das ja alle. Ist ja nichts Neues, ne? Und die Schrift ist da ganz eindeutig. Also Erste und Letzte würde heißen hier, ich habe die gesamte Heilsgeschichte im Griff, verstehst du? Von mir ist sie ausgegangen und bei mir endet die auch. Du bist ein kleines Stückchen dieser ganzen Heilsgeschichte. Und dich brauche ich an der Stelle, wo du gerade stehst, sitzt oder liegst. Wer im Krankenhaus liegt, kann nach oben gucken. Ne? Da muss er sich nicht mehr anstrengen. Das gebe ich immer als Trost mit für die Kranken. Das ist die ideale Lage. Ne? Kannst ständig nach oben gucken. Und ich meine das ernst. Ja? Und jetzt kriegst du die Hand aufgelegt vom Herrn und der sagt zu dir, du bist ein Teil meiner Heilsgeschichte. Weil ich mache dich ganz von Anfang bis zu Ende. Und die Aufgabe, die du da erfüllst, ist genau das, was für dich vorgesehen ist. Das hilft mir, dem ganzen All, und ist der Wille Gottes. Ne? Also wenn ich jetzt krank bin, dann niederliege oder ein Familienproblem habe oder einen Unfall oder was immer das ist, irgendwie dient das dem Heilsplan Gottes. Ich weiß das oft auch nicht. Wenn ich alle meine Drängnisse im Leben da Revue passieren lasse, so frage ich mich manchmal, wozu soll das gut gewesen sein? Ich weiß es heute noch nicht. Aber wenn wir vollendet sind und du guckst dann auf dieses Schnipselleben hier, was wir hatten, das kurze Stück in der Heilsgeschichte, dann siehst du vielleicht die Momente, wofür Gott das benutzt hat in seinem Heilsplan. Und da werden wir alle fröhlich lachen oder wie das Alte Testament sagt, hüpfen wie die Kälber, weil wir uns darüber freuen, ne? Sagen dann im Nachhinein, mein Unfall, ne? Der hat mir damals überhaupt nicht gefallen, aber der hat was ganz Tolles bewirkt in der gesamten Heilsgeschichte. Jetzt kann ich das sehen in der Vollendung. Und das ist so, denk dran, wenn die Rechte auf dir liegt und er sagt, ich bin der Erste und der Letzte, dann hast du die Gewissheit, da bin ich ein Teil von seiner Heilsgeschichte, die er angefangen hat und auch zum Ende bringt. Es gibt verschiedene Auslegungen. Man kann da der einen oder anderen sich durchaus anschließen. Eine ist noch, die nimmt 1. Timotheus 1, Vers 15 als Erklärung und sagt, Paulus sagt hier, treu ist das Wort und aller Annahme würdig, da Christus Jesus in den Kosmos kam, Verfehler zu erretten oder Sünder, von denen ich, sagt Paulus, der Erste bin. Also er hat sich als ersten, größten Verfehler betrachtet. Er hätte noch einen Platz freilassen können, ne? Vielleicht ist ja noch einer noch schlimmer. Und er hat es so gemacht. Und jetzt sagt diese Auslegung, die sich auf diesen Text stützt, sagt dann, so wie Paulus sich als den schlimmsten Verfehler betrachtet, so ist ja auch Christus sozusagen zum schlimmsten Verfehler geworden, weil er die gesamte Schuld des ganzen Kosmos auf sich genommen hat. Und damit ist er sozusagen auch eben der Erste, was dieses heilsgeschichtliche Thema angeht. Ja, warum nicht? Ne? Ist durchaus schlüssig, kann man so sehen. Es muss ja nicht nur eine Erklärung geben. Und wenn wir noch zwei Bibeltexte dazu lesen, ist ja immer gut, wenn man die Schriften in der Schrift beweisen kann, dann würde ich diesen Gedanken aus 1. Timotheus vielleicht etwas umbenennen und hätte damit dann überhaupt keine Bauchschmerzen mehr. In 2. Korinther 5, 21, da haben wir diesen Abschluss von den Versen, in denen die Veränderung des Kosmos durch Christus beschrieben wird. Da heißt es denn, den, der Verfehlung nicht kannte, nämlich Christus, hat er, Gott, für uns zur Verfehlung gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Also die ganze Verfehlung aller Zeiten hat er auf sich genommen, ist damit also der Letzte geworden oder der Erste nach den Worten des Paulus. Und im Kolosserbrief, die ist ja die Stelle, die uns besonders freundlich stimmt, immer in Vers 20, wo davon gesprochen wird, was der Wohlgefallen Gottes war. Er sagt hier, es gefiel Gott wohl, durch den Christus in jeder Beziehung das ganze All zu ändern, hinein in ihn, Frieden machen durch das Blut seines Pfahles auf Golgatha und so weiter. Also, verstehst du, wenn wir Erster und Letzter so heilsgeschichtlich fassen wollten, wie Paulus von sich sagt, er ist der Erste, der Verfehler, dann könnte man mit dieser Antwort leben, wenn wir den Christus als das Sammelbecken der gesamten Verfehlung betrachten und erst damit eben auch zum Ersten und Letzten geworden auf diesem Gebiet. Wäre eine mögliche Erklärung. Die erste gefällt mir etwas besser, aber sie sind beide tragfähig. Es gibt noch eine von den Rabbinen, die haben es ja mit dem Alten Testament, mit ihrem Talmud besonders und mit ihrer Überlieferung. Aber sie sind gute Schriftkenner, sie kennen das Alte Testament besser als wir alle zusammen. Gell? Und in Jesaja 41, Vers 27, ist eine Prophetie auf den Messias. Und da steht, dass er der Anfängliche oder Erste der Zion ist, also der Rishon LeZion hebräisch, also der erste Anfängliche für Zion. Also Zion, Regierungszentrale Gottes im Himmel und auf der Erde, davon geht seine Macht aus in der Prophetie. Und da heißt hier, er ist der erste größte Anfängliche dieses heilsgeschichtlichen Begriffes Zion. Und darauf stützen sich die Rabbinen und sagen, das ist jetzt hier auch in der Enthüllung der Erste und der Letzte, da kommt das her. Ist übrigens auch ein Zitat im Kapitel 3, Vers 7 aus dieser Jesaja-Stelle in der Enthüllung. Aber das ist ja heute nicht dran. Gut, also so viel zu dem Vers 17. Der uns ja auch nicht nur Heilsgeschichte schildert, sondern für mich auch einen ganz besonderen Trost enthält, ne? Nämlich seine Rechte, die auch für mich da ist und für dich natürlich auch. Jetzt sagt er noch, er sei auch der Lebende. Ich bin auch der Lebende und ich wurde ein Gestorbener. Und jetzt nimm wahr, ich bin lebend, wie lange? Hinein in die Äonen der Äonen. Siehst du, das muss endlos sein, weil er lebt doch endlos. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Gut, also der Reihe nach. Dass er der Lebende ist, ist klar. Er wurde ein Gestorbener, ist auch klar. Das geschieht da nicht zufällig. Und dass hier steht, er wurde, also ein Werden, das von außen veranlasst ist, grammatisch Medium, also das gibt es in unserer Sprache nicht. Das war kein Zufall, sondern der Christus hat im Auftrag des Vaters sich in seine Hand begeben, wurde ein Gestorbener und hat, wenn wir den 1. Johannes noch zu Rate ziehen, das will ich gerade lesen, 1. Johannes 3,16, hat was mit seiner Seele gemacht. In diesem erkannten wir die Liebe, dass jener, nämlich Christus, für uns seine Seele setzte. Und jetzt kommt die Konsequenz daraus, die uns nicht immer gefällt. Wir schulden auch für unsere Brüder die Seele zu setzen. Wir haben im Hauskreis lange darüber gesprochen. Das ist ein hoher Anspruch. Aber da sind wir heute nicht dabei, sondern beim ersten Teil. Also er wurde ein Gestorbener im Heilsplan Gottes so vorgesehen. Er wurde dazu gemacht und hat selber die Bereitschaft dafür erklärt, das zu tun. Und deshalb ist er ein Gestorbener geworden. Auferstehung, auch klar, ist uns alles keine Hürde. Aber warum steht hier, ich bin jetzt der Lebende, nachdem ich aus den Gestorbenen als Erster wiedergekommen bin, und zwar dauerhaft, jetzt bin ich der Lebende hinein in die Äonen der Äonen. Ja, erstens die Frage, ist das falsch? Natürlich lebt er hinein in die Äonen der Äonen. Aber wenn jetzt jemand sagt, die Äonen sind zeitbegrenzt, was ist denn, wenn die zu Ende sind? Da muss man hier mal fragen, worum geht es denn hier bei diesem Thema? Hier geht es um Heilsgeschichte. Wie lange dauert denn Heilsgeschichte? Heilsgeschichte ist doch dafür da, wie das Wort schon sagt, was heil zu machen. Wenn es nichts zum Heilmachen gibt, brauchen wir auch keine Heilsgeschichte. Wann ist denn was heil zu machen gewesen? Wann fing denn das an mit dem Heilmachen, der Notwendigkeit dafür? Nach meiner biblischen Kenntnis fing das an mit dem ersten großen Cherub, den Gott gemacht hat, oder Christus. Ezekiel 28, der sich über Gott erheben wollte. Das war die erste Sünde in Gänsefüßen, die erste Verfehlung im Kosmos. Da wurde was krank. An der Stelle musste angefangen werden zu heilen. Egal wie lange das dauert. Vorher gab es keinen Grund dafür. Also müsste man sagen, die Äonen haben begonnen, diese Zeiträume der Heilsgeschichte, mit der Verfehlung des ersten hohen Cherubs. Wäre eine Erklärung. Ich habe früher immer gesagt, die Äonen haben begonnen mit dem ersten Schöpfungsakt. Das war auch der Cherub. Ob der jetzt der Äon schon anfing, als er noch treu war, oder erst als er gesündigt hat, das lasse ich mal offen, weil da muss man sich nicht drüber streiten. Aber das ist ja auch nicht so relevant für die gesamte Heilsgeschichte, weil es eben ganz am Anfang war. Und wann ist die Sache mit dem Heilen zu Ende? Da musst du das letzte Kapitel in der Enthüllung lesen. Da geht es um das neue Jerusalem. Die Stadt, wo alle rein müssen, wo sie von den Blättern essen und von dem Wasser trinken, wo alles geheilt wird und wiederhergestellt. Würde also heißen, wenn alles in der Stadt drin ist, wenn alles in die Gottesherrlichkeit hineingekommen ist, ist Heilsgeschichte zu Ende. Und damit wären auch die Äonen, die Zeiträume, in denen Heilsgeschichte basiert, zu Ende. Was nicht heißt, dass die gesamte vorher gewesene Schöpfung jetzt in der wiedergeborenen Herrlichkeit Gottes, so können wir es vielleicht bezeichnen, weiter existiert. Das heißt, Gott selber und Christus und seine ins Leben gezeugte Schöpfung, seine in die Gottesherrlich gebrachte Schöpfung existiert ja weiter. Gott macht neue Pläne, wissen wir, weil er nur der Werdende ist. Also würde doch heißen, er lebt hinein in die Äonen der Äonen, heißt nicht, Äonen sind endlos, sondern Äonen, die, um die es hier geht, begrenzen die Heilsgeschichte. Und er lebt in der gesamten Heilsgeschichte, bis sie heil ist. Und dann haben wir bei Paulus die Worte in 1. Korinther 15, dass er allen alles ist. Im Epheserbrief, dass er das All aufhauptet unter das Haupt Gott und dass sozusagen alles am Ende wieder in Gott drin ist, und damit wäre die Heilsgeschichte und die dazu gehörenden Äonen zu Ende. Und wenn wir Äonen auch noch an die Schöpfung binden können, denk an den ersten Cherub und an den letzten, der wiederhergestellt wird, dann würde es auch heißen, Schöpfung ist zu Ende, weil wenn alles im Gottesgeist landet, in seiner Herrlichkeit, gibt es ja nur noch gezeugtes, Wesenhaftes und kein Geschaffenes. Und damit wären auch die Äonen schöpfungsmäßig zu Ende. Für mich ist das dasselbe Zeitraum, weil wenn Schöpfung keine Schöpfung mehr ist, sondern sie ist in der Gottesherrlichkeit wesenhaft aufgegangen, dann gibt es auch nichts mehr zum Heilen. Dann ist eben diese Zeit zu Ende. Also lasst euch nicht irritieren. Wenn er hinein in die Äonen der Äonen lebt, sagt das nichts über seine gesamte Existenz aus, sondern nur über den Zeitraum der Heilsgeschichte, über den wir hier ja reden. Er hat die Schlüssel, wovon? Des Todes und des Hades. Hallo, ne? Ihr wisst ja, ich war immer im Gefängnis und ist ja allgemein bekannt. Da musst du warten, bis einer aufschließt. Und wenn du da im Bunker bist, so im Dunkelarrest, dann machen die das nur einmal am Tag. Und zumindest da, wo ich war. Du hast keine Uhr, das ist immer dasselbe Licht, du weißt gar nicht, wie spät es ist. Ne? Und dann sitzt du da völlig ratlos auf deiner Holzkiste, mehr hatte ich nicht. Und dann denkst du, ja, was ist jetzt? Ne? Wartest drauf, dass man was zu essen, zu trinken gibt. Und denkst, hoffentlich komme ich hier bald raus. Aber du musst warten, bis einer die Tür schließt. Ne? Das ist verrückt. Von innen keine Klinke, kein Schlüssel, doch gar nichts. Ne? Ist alles glatt, nur so ein Guckloch. Und dann wartest du, bis einer aufschließt. So stelle ich mir das vor, hier mit Tod und Hades. Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist ja, wenn wir mal nochmal ins Alte Testament schauen, in Jesaja 22, das will ich mal lesen, muss jetzt nicht mitblättern. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David, Prophetie, auf seine Schulter legen. Und er wird öffnen und niemand wird schließen. Und er wird schließen und niemand wird öffnen. Eine Prophetie auf den David, Davids Darsteller des Christus. Hier in Jesaja 22 geht es um Eliakim, der die Prophetie empfängt. Aber das Wort müssen wir in seiner Bedeutung verstehen, diesen Namen. Was heißt denn Eliakim? Das heißt, Gott wird aufstehen, Gott wird erstehen oder Gott wird seine Macht ergreifen. Also Gott handelt, er macht was, er tut was. Und Gott wird, ich rede jetzt frei, seine Macht ergreifen und handeln und diesen verheißenen Schlüssel benutzen, um die Räume, die dem Feind noch zur Verfügung stehen, endgültig in Besitz zu nehmen. Und genau das geschieht hier in der Heilsgeschichte bei seinem aus dem Sterben herauskommen. Das heißt, Christus ist auferweckt worden nach seinem Sterben und ist dann wieder in die Totenräume gegangen, hat dort gepredigt und hat in diesem Moment den Schlüssel vom Besitzer übernommen. Der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 14, sagt ja, Christus hat durch seinen Tod, durch sein Sterben, den unwirksam gemacht, der die Haltekraft, steht meistens Macht, die Haltekraft des Todes hat. Und dann heißt noch, wer das ist. Das ist der Teufel. Also der Teufel hatte die Haltekraft des Todes. Der Teufel hat den Schlüssel gehabt. Der hat die Zellen die Ofen zugemacht, wenn er wollte. Und jetzt ist Jesus dahin gekommen und hat gesagt, Schlüssel her, ich bin jetzt hier der Chef. Also der Satan hat nicht mehr die Haltekraft des Todes seit 2000 Jahren. Ist uns das klar? Christus hat die Schlüssel, und das sagt er jetzt dem Johannes, er sagt, ich habe die Schlüssel, selbst wenn du sterben tust, mein alter Freund Johannes hier auf Patmos, denk dran, ich habe einen Schlüssel, da wo du hingehst, ich lasse dich rein und nach heute raus. Und wir wissen ja heute, dass zumindest seit Golgatha es ja verschiedene Wege gibt, auch für die Glaubenden. Also ist doch hier die Zusicherung, dass er den Schlüssel des Todes und des Hades hat, für mich was ganz Gewaltiges. Da gibt es noch ein alttestamentliches Beispiel von Josef. Kennt ihr doch die Josef-Geschichte? Die habe ich meiner Kindheit am liebsten gelesen. Und Josef im Gefängnis. Und was macht er da im Gefängnis? Da heißt es in 1. Mose 39, der Oberste der Feste, also des Gefängnisses, übergab alle Gefangenen, die in der Feste waren, der Hand Josefs. Und alles, was da selbst zu tun war, das tat er. Oh, ist das herrlich, ne? Der ganze Knast ist befreit, weil er jetzt einen Schlüssel hat und die Verantwortung dafür. Und wenn wir das auf diesen heilsgeschichtlichen Akt beziehen, von dem hier die Rede ist, heißt also, Christus entscheidet, was da unten im Scheol passiert. Der Teufel wird ja bei der 7. Mosaik aus dem Himmel geworfen, auf die Erde. Er kriegt noch eine kurze Frist, sagt die Enthüllung. Er kann auch mal richtig Rambazamba machen hier. Er produziert seinen Antichristen, den Gesetzlosen, den falschen Propheten. Und er macht die ganze Menschheit irre und lässt sich anbeten und was nicht alles. Also ein Riesentheater, darauf gibt es wieder Gerichte bis hin zum Feuersee. Und er selber kommt dann in einen Abgrund. Die ganze Zeit vom Millennium musste er am Abgrund warten. Das ist dem sein Gefängnis. Nicht das Gefängnis, wo die Engel sind. Das ist der Tartarus, das ist ein anderer Ort. Also er ist im Abysos. Abysos ist freies Leiden. A heißt un, nicht, taucht nichts. Also nicht fein, ne? Unfein, könnte man sagen. Er ist an einem unfeinen Ort. Dort muss er warten für 1000 Jahre. Und dann wird er nochmal losgelassen. Und wer schließt da auf und zu? Ja, auch der Herr, gell? Und wir sind dabei. Du und ich, wir sind ein Teil von dem Christus, der den Schlüssel hat. Das heißt, ich bin nicht mehr der Insasse vom Gefängnis, der Zelle 48, sondern ich bin der Schließer, der draußen rumläuft und auf und zu macht. Das ist toll. Das möchte ich nochmal erleben. Ich in meinem Gefängnis hin und her gehe und mache die Tür auf. Das wäre ein ganz tolles Erlebnis. Und wenn es ums Totenreich geht, können wir das. Und deswegen glaube ich, dass auch heute schon, das ist ein anderes Thema, die Leibesglieder, die bereits vollendet sind, zumindest beim Herrn sind, dass die da auch hin können. Wenn er die Schlüssel hat und ich bin ein Teil von ihm, da habe ich auch Schlüsselgewalt. Und dann kann ich auch dahin. Und das ist für mich ganz großartig. Ja, zum Tod will ich gar nicht so viel sagen. Ich muss nur auf die Uhr gucken, weil heute haben wir ja wegen der Hitze 5 Minuten weniger. Und da nur so viel, Tod ist auch eine Person. Die gab es ganz am Anfang, Ezekiel 28, kannst du das lesen. Der jetzt hat sein Gericht erhalten, er ist zur Asche geworden auf der Erde, sagt uns der Ezekiel 28. Und jetzt wissen wir aber auch, dass der Tod noch ein Ort ist, eine Räumlichkeit. In der Enthüllung haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Nur ganz kurz, das hellgrüne Pferd, bei euch steht meist fahles Pferd, das hellgrüne Pferd steht hellgrün im Grundtext, hat auch einen Grund, das hellgrüne Pferd, da sitzt einer drauf, der heißt Tod. Also ist das eine Person. Ne? Und dann haben wir noch den Hinweis im Kapitel 20, dass der Tod und der Hades die Gestorbenen herausgeben. Das ist zweischneidig, da kannst du sagen, Tod und Hades sind eine Räumlichkeit, eindeutig, aber dass die was rausgeben, ist ja schon eine personelle Funktion. Also könnten die beides darstellen. Ich streite mich damit niemanden, ob das an der Stelle jetzt nur eine Person ist oder nur ein Ort und so weiter. Es ist beides möglich, die Schrift gibt uns beide Möglichkeiten. Du kannst dich mit beschäftigen, wo du es einordnen willst. Wichtig ist, dass in dem Ort des Todes, heute, seit Golgatha, weil Christus die Schlüssel hat, niemand länger bleibt, als er bleiben muss. Das heißt, er entscheidet, was da rein und rausgeht. Das ist für mich das Entscheidende. Und wir, die heute das glauben können, wovon wir hier die ganze Zeit reden, haben mit dem Tod sowieso nichts zu tun, weil wir selbst beim Sterben nicht da in den Tod kommen, sondern wir gehen beim Sterben ja direkt zu Christus, nach oben und nicht nach unten. So, Vers 19 ist ja einer der wichtigsten mit und hier im Kapitel 1, aber auch für die gesamte Enthüllung, wenn es um die zeitliche Einordnung geht. Wir haben gesagt im Vers 10, Johannes soll alles schreiben, was er am Tag des Herrn sieht. Er kriegt alles gezeigt am Tag des Herrn. Und jetzt im Vers 19, in deiner Bibel steht hier wahrscheinlich, schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und was kommt. So ist die traditionelle Übersetzung in fast jeder Bibel. Ich kenne nur 4 Übersetzungen, mehr habe ich. Ich habe zu Hause 30 bis 40 Bibeln, ich weiß nicht genau, du hast wahrscheinlich noch mehr. Und ich habe sie alle durchgeguckt. Also es gibt nur 4 Übersetzungen, die das einigermaßen richtig machen. Jetzt kannst du wieder sagen, ja, der eine, der maßt sich wieder an, das habe ich schon einmal gehört in meiner Religion. Der kleine Furz, der will es wieder besser wissen als die anderen. Und es tut mir leid, nenn mich auch kleiner Furz, ist kein Problem, kann ich mit leben. Ich lese nur, was im Grundtext steht. Und ich lese euch einfach vor, was im Grundtext steht. Du kannst dann draußen machen, was du willst. Und dann schauen wir mal, was für eine Bedeutungsänderung das gibt, wenn du es wirklich liest. Da heißt es nämlich ganz anders, als traditionell gelesen wird. Im Grundtext steht, schreibe nun, welche Mehrzahl du wahrnimmst und welche Mehrzahl sie sind, ich füge an, die du wahrnimmst, und welche im Begriff sind, nach diesen zu werden. Also, hier steht nicht, was, du könntest noch sagen, okay, also welche, es sind halt mehrere, was ist eins, ne? Aber das ist schon ein Unterschied, ob ich einen auf die Backe kriege oder 10, gell? Also, welche sind Mehrzahl, viele, welche Ereignisse, welche Dinge, egal wie du das nennen willst, schreibe, welche Ereignisse, sag ich mal, du wahrnahmst. Ja, wann denn? Auf Patmos? Oder vorher? Oder wie zur Römerzeit? Nee, im Vers 10 steht, alles, was du wahrnimmst, geschieht am Tag des Herrn. Vers 10 sagt, er nimmt alles wahr, was am Tag des Herrn geschieht. Und im Vers 19 heißt, was du da wahrgenommen hast am Tag des Herrn, das schreibst du jetzt auf. Der kriegt nicht gesagt, schreib auf, was vor 2000 Jahren die Römer auf Patmos gemacht haben. Oder was in der katholischen Kirchengeschichte passiert ist, seit dem Jahr 300 und so viel. Nein, schreib auf, was noch passiert. Ich habe es dir gezeigt, am Tag des Herrn, Vers 10. Da bist du, das sollst du aufschreiben. Und was noch? Welche diese, wirklich, welche sie sind, steht da. Nämlich, was bedeuten die Ereignisse, würde das in unserer Sprache heißen. Also ich zeige dir, was am Tag des Herrn geschieht, und dann schreibst du noch auf, was das bedeutet. Und was danach kommt, ja, nach dem Tag des Herrn. Verstehst du, also alles, was der Johannes sieht und was er aufschreibt, hat mit dem Tag des Herrn und danach zu tun. Nicht mit der Geschichte von Johannes bis heute, die 2000 Jahre. Und wenn ich das so wirklich lese, ist die Auslegung auf die Kirchengeschichte schon passé, die ich sowieso nicht mag, davon abgesehen. Aber das kann man ja sich drüber streiten. Heinz Schumacher magst du auch nicht. Zum Glück habe ich wenigstens einen, sonst hätte ich die ganze CA wieder gegen mich. Also die Kirchengeschichte ist kein Maßstab für die Enthüllung oder umgedreht. Weil ich kenne eine Religion, ich sage jetzt nicht welche, aus der ich komme, die legt die ganze Enthüllung auf ihren Verein aus, auf ihre Organisation. Das sind die Posaunen, sind Kongresse und die Zeugen sind Wachturmpräsidenten und so ein Unsinn. Und das glauben Millionen Leute, da zieht es mir die Schuhe aus, verstehst du? Und ich habe schon mal gesagt, wenn ich die Geschichte der SPD gut genug kenntäte, würde ich die Enthüllung auch darauf auslegen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist nur eine Frage des Geschicks. Also verstehst du, damit kann ich nichts anfangen. Ich muss das nehmen, wie es da steht. Und da stehen tut, du nimmst alles wahr am Tag des Herrn, das schreibst du auf, auch was es bedeutet und was danach kommt. Also, und damit ist der Vers 19 der Vers, der mir das heilsgeschichtlich eingrenzt, zusammen mit dem Vers 10. Der August Fuhr schreibt in seiner Übersetzung, schreibe nun, was du gesehen hast, was sie sind und was nach diesem geschehen soll. Ist schon besser, ne? Also was du gesehen hast, ja wann denn? Vers 10, ne? Am Tag des Herrn. Nicht, was du gesehen hast auf Patmos. Der Gräber schreibt in seiner Übersetzung, über den kann man zwar geteilter Meinung sein, schreibe nun auf, was du sahst und was es bedeutet, sowie das, was nachher noch gezeigt wird. Also auch hier kommt der Grundtext näher. Die Konkordante ist auch viel besser als alle anderen. Jetzt sage ich noch was ganz Schlimmes, kriege ich alle Baderisten kriege ich jetzt am Hals gehetzt. Die Dauerübersetzung macht es auch falsch. Also, schreibe nun, was du wahrgenommen hast, sagt die Konkordante, Und was sie sind, die machen wenigstens damit dann nochmal ein Plural rein. Und was künftig nach diesen Dingen schräg gedruckt geschehen wird. Also sie haben auch verstanden, dass es darum geht, dass er was wahrnimmt am Tag des Herrn, was das bedeutet und was danach kommt. Das ist ein eindeutig Grundtextverständnis. Die Zürcher Bibel schreibt, schreibe nun, was du gesehen hast und was es bedeutet und was nachher geschehen soll. Merkst du, also es geht um zwei Dinge. Ne? Das, was er sieht und was bedeutet und was danach kommt. Es geht nicht um dem, was war, was ist und was kommt. Diese Dreiteilung verreißt das Bild total und die ist völlig falsch. Ja, so viel zur Aufklärung. Wir haben ja noch einen Vers, den kriege ich gleich relativ schnell rund. Da heißt es, das Geheimnis, das sieben Sterne, welche du auf meiner Hand, meiner Rechten wahrnahmst, und die sieben Leuchter, die goldenen. Jetzt wird erklärt, was das ist. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Also es ist ein schweres Brot. Und das bei der Wärme, was ich euch jetzt zumute, aber es tut mir leid, ne? Da müsst ihr jetzt durch, die nächsten 5 Minuten, und dann höre ich auf. Sterne sind Engel. Das ist eine eindeutige Erklärung, da kann man nicht dran mäkeln. Das tut die Enthüllung auch an anderen Stellen erklären. Also, dass Sterne und Engel identisch sind, okay. Was für Engel? Wir haben hier mal gelernt, es gibt verschiedene Engel. Engel heißt ja Bode. Jesus sandte seine Engel aus, steht in keiner Bibel, ne? Aber im Grundtext steht das dort. Er sandte seine Boden. Und wenn ein Engel aus dem Himmel kommt, dann schreiben sie Engel hin. Also sie suchen sich aus, die Übersetzer, ist das ein Mensch, der über die Erde läuft, dann schreiben wir Bode hin. Und wenn er aus dem Himmel kommt, dann ist es ein Engel. Da sind Engel keine Boden, ne? Dann schreibt doch gleich Bode hin. Ist es ein Bode aus dem Himmel oder einer auf der Erde? Kann ich auch dasselbe Wort schreiben. Ich muss also nicht verschiedene Worte nehmen, um schon auszulegen. Also die sieben Sterne sind sieben Engel der sieben Versammlungen. Sieben Gotteszahl, wir haben letztens über den Leuchter gesprochen, siebenarmig, Gesamtdarstellung der Ekklesia in ihrer Fülle. Und hier die sieben Versammlungen, siebenmal Ekklesia, die am Ort natürlich sind stellvertretend für alle Versammlungen. Ach, das haben wir hier schon behandelt. Und wir lesen hier, dass ein Engel für eine Versammlung eine Verantwortung trägt. Nur mal so wie vorab. Es geht gleich noch weiter. Weil es geht um Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, sagt er hier noch. Und in der Enthüllung gibt es 3 Geheimnisse. Das erste Geheimnis, das ist hier. Das ist das erste Geheimnis in der Enthüllung. Nämlich, dass Sterne Engel sind und die Verantwortung für Versammlungen haben, die Leuchter sind. Das zweite Geheimnis findest du im Kapitel 10, da geht es um die siebte Posaune. Da heißt, das Geheimnis Gottes ist vollendigt, fertiggestellt, zum vollen Ende gekommen. Bei der siebten Posaune, Geheimnis Gottes ist Christus und seine Leibesgemeinde. Haben wir ausgiebig hier behandelt. Das Lämmlein. Also er ist Christus und seine Gemeinde, ist das Geheimnis. Also wieder Ekklesia, hier Engel, Ekklesia, dort Posaune, Christus, Ekklesia. Und das dritte Geheimnis, Babylon die Große. Ha, das ist auch ein interessantes Thema. Babylon die Große ist Religionsweltreich in der Enthüllung und Wirtschaftsweltreich, beides, Kapitel 17 und 18, eindeutig definiert. Also die religiöse und wirtschaftliche Großmacht auf dieser Erde, gefördert und unterstützt vom antichristlichen Geist in dieser Welt. Was der am Ende dann damit macht, ist eine andere Frage. Aber zumindest am Anfang, es fängt damit an. So, und jetzt siehst du, das erste Geheimnis hat es mit der Ekklesia zu tun. Das zweite Geheimnis hat es mit der Ekklesia zu tun. Das dritte, mit dem Gegenspieler, dem Nachäffer, dem Diabolos und seinen Geistern, dem Antichristen, der babylonischen, weltlichen Verwirrung auf religiösem und wirtschaftlichem Gebiet. Erstes Geheimnis, Ekklesia zusammen mit Engeln, die Verantwortung tragen. Zweites Geheimnis, Ekklesia zusammen mit dem Haupt, eine Einheit. Wer sind die Engel, wenn ich die Ekklesia so fasse, wie es die Enthüllung mir darstellt, dann können das niemals Engel des Gesetzes sein. Ekklesia empfängt von Engeln keine Anweisungen, sondern wir lernen in der Schrift, die Engel sind unsere Diener, die dürfen uns helfen, aber geben uns keine Anweisung. Also wir lernen nicht von Engeln, sondern die lernen von uns, sagt der Epheserbrief. Paulus sagt es auch im Korintherbrief nochmal. Also die Engel sind, Hebräer 2, Vers 16, kannst du auch noch aufschreiben, da heißt, Gott nimmt keine Engel für die Heilsgeschichte. Gott macht mit Engeln keine Heilsgeschichte. Die sind Ausführende hier und da. Aber die Heilsgeschichte an sich wird nur mit Christus und seinem Leib gemacht. Es gibt kein anderes Mittel für Heilsgeschichte. Wenn also hier eine Versammlung ist oder 7 Versammlungen sind und Engel haben Verantwortung, können das keine Engel sein, die keine Ahnung haben. Weil die Gurten doch hineinschauen, sagt uns Petrus. Und der Engel, von dem hier die Rede ist, am Anfang der Enthüllung und am Ende, wo dem auch Johannes mal anbeten will, der hat doch Ahnung von Heilsgeschichte. Der hat die ganze Enthüllung gebracht, der kennt die. Das muss ein ganz anderer Kerl sein. Der sagt auch noch, ich bin ein Mitsklave von dir, Johannes. Einer deiner Brüder bin ich. Hat noch nie ein Engel gesagt, zu einem Leibesglied des Christus, ich bin dein Bruder. Das gibt's nicht. Also wenn hier von Engeln die Rede ist, die über Versammlungen Verantwortung haben, sind das nach meiner Überzeugung, ich könnte es noch länger ausführen, und beweisen, auferstandene Leibesglieder, die jetzt Verantwortung haben. Und wenn wir noch dazu die 144.000 betrachten, ihre Doppelzahl mit den 24 Ältesten im Himmel, da gibt es auch noch eine interessante Verbindung dahin. Du merkst, die Enthüllung macht glückselig, ich fange schon da an zu schwärmen. Dann, wenn du das Gesamtbild siehst, dann wird ja klar, diese Engel hier, die die 7 Versammlungen betreuen, haben Verantwortung dafür. Ich würde also neben vielen anderen Auslegungen, ich will euch noch 2 nennen, würde ich sagen, der Begriff Engel ist ja kollektiv zu fassen als Verantwortung. Und dieser Engel, der Verantwortung hat, dieser Bote, dieser Beauftragte, der muss offensichtlich einer sein, der wie in dem Bild der irdischen Ekklesia, da gibt es auch Älteste und Aufseher und Dienstangehilfen und sowas, die also auch hier, dieses Bild ist offensichtlich übernommen worden, dass also auch hier ein der Rechten des Herrn findlicher, verantwortlicher für eine dieser Versammlungen ist. Also wenn wir die 7 jetzt für die Gesamtheit sehen, würde also heißen, die Gesamtheit aller Versammlungen, die es auf dieser Erde gab, auch dort noch gibt, wenn das hier stattfindet in der Enthüllung, werden auch von solchen Leuten verantwortlich geleitet, die Heilsgeschichte kennen, und die dabei waren und die, wie Jesus sagt, wenn sie auferstanden sind, sich wie Engel sind nach Lukas Kapitel 20, 35 und 36. Das ist ein ganz eindeutiger Hinweis. Es gibt noch 2 Auslegungen, die sagen, das sind Aufseher der irdischen Gemeinde, ohne es zu begründen. Ich finde, der Gedanke ist reizvoll, aber man muss ihn auch begründen. Ich habe es versucht, wir können es gelegentlich noch mal ausführlicher machen. Und dann gibt es aber noch die Auslegung, die sagt, ja, das sind auch Versammlungen, die Engel, sowie die Leuchter. Die machen es sich auch ein bisschen einfach, ohne auf den Kontext einzugehen. Also dafür bin ich nicht, sondern ich nehme es, wie es da steht, wobei ich den Engel anders definiere, weil die Engel, die mit Heilsgeschichte zu tun haben in der Enthüllung, das haben wir am Anfang schon gelernt, eine andere Kategorie ist, sind nicht die Engel des Gesetzes. Ja, du merkst, es ist eine ganze Menge in ein wenig Versen der Enthüllung drin, was man noch besprechen müsste. Wahrscheinlich gibt es jetzt mehr Fragen als Antworten bei euch. Und das ist gut so. Und wenn jemand was ganz besonders interessiert, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ich gebe gerne Antwort, falls ich was weiß dazu. Das meiste wissen wir ja noch nicht. So, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass Heilsgeschichte was ganz Interessantes ist, dass Christus der Chef der Heilsgeschichte ist und du und ich, wir sind ein Teil davon, ne? Stell dir vor. Und das Tröstliche ist, wir sind nicht nur in seiner Rechten, sondern er legt es auch auf uns drauf und sagt zu uns, fürchte dich nicht, du bist ein Teil von meiner Heilsgeschichte und wir machen das gemeinsam bis zum Ende. Und das Ende der Heilsgeschichte ist auch das Ende der Äonen, dann geht was Neues los. Und wenn wir die zeitliche Einordnung noch uns erinnern, die Verse 10 und 19 in der Enthüllung, Kapitel 1, sagen uns, alles, was du hier liest in Enthüllung, passiert am Tag des Herrn. Und darüber berichtet der Johannes auch noch, was es bedeutet und was danach kommt. Und ja, ich freue mich drauf, wenn mein irdisches Leben zu Ende geht und Römer 8, Vers 23 sich erfüllt. Ich bin freigelöst von meinem irdischen Leib. Dann kann ich das alles von oben, unten, hinten und vorne sehen. Und dann sind wir dabei, wenn die Heilsgeschichte zu ihrem glanzvollen Ende kommt. Und darauf kann man sich freuen. Und ich hoffe, ein wenig von dieser Freude euch mitgeben zu können heute. Amen. Amen.